ein Sakrament ist für die Ganzhingabe, die man nicht bekommt. Und ich finde, dass genau das eben das Kunstwerk auch nochmal hinbringt. Das ist ein Bild und zeigt eine Rose oder den einen Mond, aber es ist zugleich das Rosenhafte überhaupt.
Es bringt das Wesen der Rose irgendwie zum Ausdruck.
So dass ich in diesem einen Bild das Ganze kriege, das muss man natürlich begreifen. Und deswegen, Hegel sagt, deswegen hat die Kunst auch was mit der Freiheit zu tun. Denn so endliche Dinge, die möchten wir eigentlich greifen und dann verzehren. Und dann sind sie weg und dann sitzen wir wieder da, so wie ein Feuer ausgeht, wenn es sein Material verbrannt hat. Das lässt mich immer an einen so Chaplin-Film denken. Ich glaube, es war Limelight oder so etwas, wo er so als Clown auf die Bühne kommt und nimmt dann eine Rose und streut da so Salz drauf und futtert die runter. Dafür ist eine Rose nicht da. Also genau diese Dimension zu sehen, hier wird mir etwas gegeben, was ich deswegen, jetzt sagt der Hegel, warum ist jetzt die Kunst eine Freiheit? Weil ich das Gemalte auch nicht essen will. Ich will es nicht haben, sondern ich will es anschauen. Schauen und essen, das ist auch für Simone Weil, sind das so zwei Gegenbegriffe. Dazu nach indischen Vorstellungen. Das eine ist, ich schaue etwas an und dann bleibt es erhalten. Und das andere, ich esse es, ist es weg. Und dann macht sie übrigens denselben Hinweis wie sie eben auf die Eucharistie und sagt, das Tolle ist, bei der Eucharistie habe ich Essen und Anschauen.
Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber im Anschluss jetzt an das Schöne, was Sie gesagt haben, was man eben im Normalfall möchte man es irgendwie haben, essen, genießen. Was ist eigentlich das Schöne an der Sternenpracht in einer klaren Sternennacht? Das ist eigentlich das Schöne dran ist, dass ich es nicht besitzen kann.
So ist es. Die sind da oben. Sagt das. Nicht die Sterne, die begehrt man nicht. Man freut sich ihrer Pracht. Genau das ist es. Nicht? Also die will ich gar nicht haben. Und das befreit uns von diesem dauernden Druck des Habenwollens. Auch Schopenhauer mit seinem Pessimismus ordnet da die Kunst ein. Der sagt, sonst wollen wir immer haben und wir brauchen ja auch, wir sind ja bedürftige Wesen. Aber hier reicht es zu schauen, zu respektieren, gelten zu lassen. Es dankbar anzuschauen und man muss es nicht haben. Manche Leute meinen ja auch, sie müssen die Kunstwerke unbedingt haben, aber die meinen bei haben wahrscheinlich auch eher besitzen. Aber was man besitzt, das sieht man dann nicht mehr. Das hängt einfach damit zusammen, mit Verlaub zu sagen, weil man am Gesäß keine Augen hat. Mit dem Besitzen. Aber wenn ich es angucke, dann kann jeder von uns durch den Wald gehen und er gehört uns allen. Wir haben ihn. Besitzen tut ihn der Besitzer. Aber wir haben ihn, wenn wir auf die Bäume gucken und die Blätter und das Licht, das durch die Blätter tropft und so.
Es ist interessant, man hat auch manchmal bei Menschen, wir können das als Christen natürlich auch in der Gefallenheit der Sünde, in diesem doch unnatürlichen Zustand des Sündhaften, in der Erbsünde verfangenen Menschen sehen, wie hier Bedürfnisse des Menschen sich auf verschiedene Niveaus sozusagen zersplittert haben und einander nicht mehr untergeordnet sind, untergeordnet sind. So wie man jetzt sieht, dieses Schauen, wie Sie gesagt haben, dieses einfach nur es doch in gewisser Weise besitzen, aber in einer ganz anderen Weise, als wenn ich etwas, ein Ding, mein Eigen nenne, das ich gebrauche und aufbrauche.
Eben ist doch wirklich anders. Drum nenne ich das eine strikt haben und das andere besitzen. Auch gegen Fromm mit dieser etwas simplen, finde ich, Entgegensetzung davon sein und haben. Nicht? Wo ich sage, haben heißt, ich habe, zum Beispiel, manche Leute sagen, ich darf nicht sagen, meine Frau, weil das so klingt wie mein Füller oder so etwas. Nein, meine Frau heißt ein Mensch, für den ich verantwortlich bin. Den habe ich, so wie Kain einen Bruder hatte und der sollte für den sorgen. Und so gibt es auch Leute, die sagen, ich habe doch nicht die Wahrheit, aber vielleicht sagen die das bloß, weil sie die Wahrheit nicht hüten wollen. Denn haben heißt für mich Verantwortung haben. Während besitzen tatsächlich, warum soll man nicht auch was besitzen, das brauchen wir auch, aber das möchte ich scharf unterscheiden von dem haben, was bedeutet, ich bin hier, das gehört mir weniger, als ich gehöre dazu. Ich habe dafür zu sorgen, so wie für Angehörige.
Ich glaube, da treffen Sie geradezu den Nerv, um das jetzt mal ganz radikal verkürzt zu sagen, den Nerv wahrer Liebe. Denn die besteht ja gerade darin, im Loslassen und im, im Seinlassen können des anderen, ihm doch ganz, ganz nahe zu sein, im Bewusstsein dafür sorgen zu müssen. Naja, kleine Anspielung jetzt an den kleinen Prinzen mit seiner Blume. Ne?
So ist es. Nee, genau das. Und das meine ich, das wäre auch so der Kern von Kunstwerk, dass hier der Künstler auch diesen Gegenstand, den er darstellt, oder die Farbe oder die Form, um die es geht in der modernen Kunst, nicht in dem Sinn besitzt, sondern dass er der dienen will. Der will die zeigen, der will der entsprechen. In der, wie heißt denn das Buch, Back of the North Wind, das ist von dem... von einem der Lehrer und Freunde vom C.S. Lewis. Der sagt, ein Dichter ist jemand, der über etwas glücklich ist und andere auch darüber glücklich machen will. Also er will es gerade nicht für sich behaupten, sondern er will es zeigen. George MacDonald. Der sagt das so. Und das meine ich, sei in jedem Kunstwerk so. Deswegen behaupte ich, ein Werk ist eigentlich geronnene Meditation, Gestalt gewordene Zuwendung.
Also man könnte sagen, der Künstler erfasst in seiner ihm ganz eigenen Sichtweise der Dinge eine Wahrheit, eine Wirklichkeit und versucht, sie in Form zu gießen.
So ist es.
Um sie mitzuteilen.
Sich, für sie und für uns.
Sicherlich auch für sich. Ich denke, dass jeder Künstler, ich bin keiner, aber ich denke, dass jeder Künstler an seinem eigenen Kunstwerk auch wächst.
Ja.
Denn es ist ja doch so, auch was man selber zum Ausdruck bringt, zu Papier bringt oder in einem Vortrag sagt.
Doch auf unsere Weise auch, ohne dass wir Künstler sind.
Genau, das beeinflusst einen.
Dadurch, dass man es sagt, wird es erst klar. So wie dieser berühmte, schöne Text vom Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, nicht? Also in dem Moment, wo man, wenn man es dann so hat, dann ist es eben da. Dann stimmt's.
Johannes sagt ja was ganz Schönes, weil wir jetzt zur Betrachtung des Schönen irgendwie gekommen sind. Er sagt ja, wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Wir sind jetzt Kinder Gottes, aber was wir sein werden, wissen wir noch nicht so genau. Wir wissen nur, dass wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
So ist es.
Und irgendwie, es ist geradezu die Möglichkeit der Angleichung des Ähnlichwerdens par excellence, wenn man denn schauen und staunen kann.
Ja. Wobei ich ja sogar, also es gerne noch ein bisschen noch dialogisch zuspitzen würde, mir ist wichtiger als die Ähnlichkeit die Entsprechung. Weil natürlich kann man sagen, eine Antwort ist der Frage ähnlich, aber richtiger ist, sie entspricht. So wie auch der Schlüssel dem Schloss oder so ähnlich. Man kann sicher auch Ähnlichkeiten finden, aber das Entscheidende, finde ich, ist so die Entsprechung. Es passt aufeinander. Das finde ich besser, weil bei der Ähnlichkeit, dann habe ich immer so Gleichheit und Ungleichheit und dann rutscht das wieder weg und dann lande ich vielleicht auch in einer falschen Identität, so wie im Pantheismus. Aber wenn ich sage, es entspricht wie Hören und Reden.
Kommt vielleicht ein bisschen drauf an, ich hatte so den Eindruck, dass doch die klassische Philosophie und Antike die Ähnlichkeit oft mit dem Analogen auch ein bisschen in die Nähe des Analogen gekommen ist, um herauszustreichen, na gut, wir sind Menschen, wir können Gott nur ähnlich werden, aber dennoch denke ich, dass das doch auch beinhaltet, diese Entsprechung.
Das haben die versucht zu denken und ich meine, dass man dabei eben in Probleme kommt, wenn man das so entwirft. Bis dorthin, dass mich ja stört, das soll ja auch wieder in der neuen Bearbeitung der Einheitsbesetzung aufgehoben werden, dass da immer von Abbild und Ebenbild die Rede ist. Bis dorthin, dass da sogar ja davon im Kolosserbrief jetzt steht, in der Einheitsübersetzung, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Ich wundere mich, dass sich da keiner aus der Kommission was dabei gedacht hat. Wie kann es von einem Unsichtbaren ein Ebenbild geben? Ein Bild gibt's, nämlich die Versichtbarung. Er ist unsichtbar und er wird sichtbar. Und dann gibt es zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit keine Ähnlichkeit, aber es ist die angemessene, die entsprechende, ja, wie sagt man, kann man jetzt sagen, Versichtbarung. Anschaulich werden.
Ja.
Und dann bin ich diesen anderen Problem mit der Ähnlichkeit los, denn entweder rückt es dann zu nah an Gott ran oder wir landen bei diesem berühmten Satz vom Laterankonzil, dass die Unähnlichkeit noch größer ist. Und dann muss ich mich immer fragen lassen, wenn die Unähnlichkeit größer ist, wieso redet man dann noch von Ähnlichkeit?